Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler, Professorin für ältere und frühneuzeitliche Literatur und Kultur an der Technischen Universität Dresden. Darüber hinaus engagierte Stimme in gesellschaftlichen Debatten dieses Landes. Frau Münkler, guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Wir nehmen uns diesen Tag vor, die Fragen, die sich heute stellen, vor allem natürlich, was da rauskommen mag bei der Runde der Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin. In 2 Stunden kommen die 17 ja per Videokonferenz zusammen. Und bevor wir auf die komplizierten Inhalte kommen, erstmal ein paar Stilfragen, Frau Münkler, Stichwort Videokonferenz. Es gibt da eine Umfrage unter Berufstätigen im Homeoffice, die verrät unter anderem Folgendes: Jeder 6. trägt bei Videocalls Jogging- oder Pyjama-Hose. Das ist eine Erkenntnis. Eine andere: Fast 3/4 achten auf einen aufgeräumten Hintergrund. Frau Münkler, gehören Sie dazu?
Also ich trage nie Jogging- oder Pyjama-Hose.
Ich meine, das jetzt auch mit, ich wollte diese Frage auch bewusst weglassen, sondern das geschickt auf den Hintergrund lenken.
Ja, ich habe im Hintergrund das, was ich in meinem Arbeitszimmer nun mal so habe, Bücher. Und da kann ich auch nicht viel dran ändern. Insoweit sind Videokonferenzen für mich recht unkompliziert. Ich ziehe das an, was ich immer anziehe, und die Bücher sind auch immer da.
Sehr schön. Hier geht es ja auch vor allem um aufgeräumte Gedanken. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen, freue mich, dass Sie dabei sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, behalten Sie gerne die Jogginghose an, und aufräumen müssen Sie auch nicht. Also zumindest nicht für uns. Ist ja Radio. Heute ist es mal wieder soweit, die große Schalte. 16 Ministerpräsidentinnen und 16 Ministerpräsidenten entscheiden gemeinsam mit der Bundeskanzlerin, wie unser Leben in den nächsten Wochen weitergeht, was gehen soll, was nicht. Es gibt eine Beschlussvorlage, die gibt eine gewisse Vorahnung. Und bevor wir darüber diskutieren, einige Stichpunkte.
Einerseits mehr Normalität schaffen, andererseits die Sorge vor Mutationen und den aktuell steigenden Infektionszahlen. Beides bestimmt die heutige Bund-Länder-Runde. Testen, 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 das soll aus dieser Zwickmühle heraushelfen, genauso wie mehr Impfungen. Regelmäßige Corona-Schnelltests an Schulen, in Unternehmen und für alle Bürger in Testzentren sieht der Entwurf einer Beschlussvorlage vor. Dann seien abhängig von den Inzidenzen auch vorsichtige Lockerungen möglich. Eine aktualisierte Version des Textes enthält eine Notbremse, die bei einer Inzidenz von über 100 an 3 aufeinanderfolgenden Tagen greifen soll. Außerdem gibt es nun einen 5-stufigen Öffnungsplan, der in der höchsten Stufe bei stabil niedrigen Inzidenzen unter 35 auch Veranstaltungen im Freien mit bis zu 50 Menschen gestattet.
Soweit der Plan. Ab 14 Uhr diskutieren Bund und Länder darüber. Wir tun das schon jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur. Marina Münkler ist mein Gast, Professorin an der TU Dresden. Frau Münkler, ich musste jetzt schon wieder mal an diesen berühmten "Ja, mach nur einen Plan" denken. Ist das für Sie eine Strategie, die da erkennbar ist, oder ist das eher Hilflosigkeit in Spiegelstrichen?
Naja, das Problem ist, dass eigentlich nur über die Frage diskutiert wird, was muss verboten sein, was kann erlaubt werden. Das Ganze funktioniert innerhalb dessen, was man einen Sicherheitsframe nennen kann. Der ist auch sehr richtig, aber was daran doch deutlich wird, ist eigentlich das Innovationsdefizit, an dem wir leiden. Also es müsste doch auch noch was ganz anderes kommuniziert werden von der Politik, nämlich: Wir brauchen eine Teststrategie. Welche Maßnahmen haben wir eigentlich bis jetzt ergriffen, um eine solche Teststrategie umzusetzen? Ist es wirklich nötig, dass das nur von Fachpersonal gemacht wird, oder können das nicht auch die Leute zu Hause selbst machen? Wie schnell können wir diese Tests zur Verfügung stellen? Wie können die Ergebnisse digital gemeldet werden? Darauf würde ich mir Antworten erhoffen. Was jetzt kommt, also diese einzelnen Festlegungen, das sind eigentlich Sachen, die muss man auch machen, aber die sollten nicht im Mittelpunkt stehen.
Mhm. Und Sie sind in gewisser Weise natürlich auch schon widersprüchlich, was man da hört. Ne? Also wir haben weiterhin diese Marker, 35er Inzidenz, 50er Inzidenz, also eigentlich Grenzen, bei denen wir wissen, so wie sich die Infektionszahlen gerade entwickeln, dass sie eigentlich bedeuten, dass dieser Lockdown noch sehr viel länger weitergehen wird, weil sie eben einfach nicht runtergehen. Gleichzeitig dann das Ziel, mehr zu testen, hat Christian Lindner darauf hingewiesen, der FDP-Chef: Wenn wir mehr testen, werden wir aber natürlich auch die Dunkelziffer der Infizierten reduzieren. Also kurzum, wir werden auch eine höhere Inzidenz noch haben. Und gleichzeitig reden wir aber auch über Lockerung. So richtig passt das alles nicht zusammen.
Ja, das ist richtig. Das ist sehr stark von Widersprüchen gekennzeichnet. Die Politik ist natürlich auch getrieben von der im Land spürbaren Unzufriedenheit und möchte jetzt irgendetwas tun, was die Zufriedenheit wieder steigert. Und das macht man dann mit Versprechungen, was man öffnen könnte. Richtig wäre eigentlich eine Kombination aus einer Verschärfung des Lockdowns und dann einem Eintritt in eine Teststrategie, bei der wirklich jeder sich täglich selber testen kann. Es gibt ja entsprechende Vorschläge, die kommen aber eben nicht aus der Politik und im Moment sehe ich nicht, dass sie mehrheitsfähig wären dort. Aber dafür müsste man natürlich tatsächlich das Land auch so aufstellen, also sprich, man bräuchte gleichzeitig eine Digitalstrategie dazu, damit das Ganze funktionieren kann.
Mhm. Frau Münkler, das Deprimierende ist, all das, was Sie sagen und all diese Stichworte, die sind ja nicht neu. Das sind ja Stichworte, genau, die im Prinzip seit Beginn der Pandemie fallen. Wenn wir dieses Gespräch jetzt vor einem Jahr geführt hätten, könnte man diesen Ausblick der Politik eben auch wirklich mitgeben und sagen, jetzt fang mal an. Aber die große Frage, die im Raum steht, bei dieser ja wirklich nicht schlechten administrativen Struktur, die wir in diesem Land eigentlich haben oder haben müssten, warum das alles noch im appellativen Raum bleibt, also kurzum, warum da noch nichts passiert ist.
Ja, das ist in der Tat, das ist eben das, was ich das Innovationsdefizit nenne. Es wird sehr viel über Entscheidungen diskutiert und es ist die Gelegenheit nicht genutzt worden, zu sagen, das ist eine Situation, die sich sehr lang hinziehen kann und wir können sie eigentlich nur bestehen mit entsprechenden Innovationen beziehungsweise der Umsetzung dessen, was an technischen Innovationen de facto ja da ist. Und dass unsere Gesundheitsämter, ich meine, das sagen alle, das ist jetzt nicht originell, nach wie vor mit Faxgeräten arbeiten, das ist einfach indiskutabel und dass es in einem Jahr nicht gelungen ist, das zu ändern. Und dass auch die Digitalisierung in den Schulen nicht funktioniert, das führt dann halt dazu, dass die Unzufriedenheit wächst und man gar nicht das Gefühl hat, wir würden vorankommen. Und das wird auf die Dauer so nicht funktionieren können.
Wir sprechen hier weiter über die Themen des Tages. Wichtigstes Ereignis hierzulande, die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin. Einer der Teilnehmer, der Bremer Bürgermeister Bovenschulte von der SPD, war heute früh im Deutschlandfunk im Interview und hat dabei eine Idee geäußert, die fand ich eigentlich ganz spannend.
Wir diskutieren ja miteinander. Wir streiten vielleicht auch mal, aber im Wesentlichen diskutieren wir miteinander. Und ich sage immer, es wäre eigentlich ganz gut, wenn, ich meine, es ist ja, geht ja sowieso so viel raus, wenn mal tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit hätten, live dabei zu sein, ist natürlich nicht möglich. Aber wenn, dann würden sie sehen, dass da sehr intensiv und ohne politische Fensterreden am Text gerungen wird und über die einzelnen Fragen, weil wir natürlich wissen, wenn wir da keine Einigkeit haben, dann laufen wir einen Tag nach der Konferenz schon wieder auseinander. Und insofern streiten ist das weniger als ein intensives gemeinsames Ringen um die richtige Lösung.
Der Bürgermeister von Bremen, Andreas Bovenschulte, mit dieser Idee, man könnte das ja mal öffentlich machen, technisch ist das ja kein Problem, sind ja alle per Video dabei und leider, Frau Münkler, hat er sie gleich wieder verworfen, diese Idee. Warum eigentlich?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich das gehört habe. Warum hat er sie gleich wieder verworfen? Denn natürlich wäre das technisch überhaupt kein Problem. Man muss die Leute auch nicht unbedingt live dabei sein lassen. Man könnte ja auch einen Zusammenschnitt machen. Das würde die Transparenz steigern. Allerdings glaube ich nicht, dass Transparenz das Einzige ist, was hilft. Denn die Frage ist doch, wird überhaupt in dieser Konferenz um das Richtige gestritten? Und das scheint mir nicht der Fall zu sein. Man kann ja sagen, die eine Fraktion ist die Sicherheitsfraktion und die andere Fraktion ist die Freiheitsfraktion. Und das geht über die Parteigrenzen hinweg. Also man kann das nicht mehr richtig zuordnen. Nur eigentlich, was man bräuchte, wäre eine Verbindung von Sicherheit und Freiheit. Und zu diesem Zwecke müsste die Diskussion anders geführt werden. Und auch da wird das, was ich eben schon erwähnt habe, das Innovationsdefizit wieder ungeheuer deutlich, man müsste eigentlich diskutieren, welche technischen Möglichkeiten haben wir, mehr Sicherheit zu schaffen, die unabdingbar ist, um mit dieser Pandemie umgehen zu können und gleichzeitig mehr Freiheit nicht zu ermöglichen, sondern den Leuten nicht mehr wegzunehmen. Und wenn man es unter diesem Aspekt diskutieren würde, dann glaube ich, käme man weiter voran, denn was jetzt diskutiert worden ist, nämlich es soll Tests geben, aber nicht als Selbsttests. Was hilft das? Wir werden niemals so viele Leute haben, die in der Lage sein können, diese Tests durchzuführen, wenn es keine Selbsttests gibt. Das heißt, Massentests können nur so erreicht werden. Und dann braucht man natürlich die Möglichkeit, die Testergebnisse sofort weiterzumelden. Und das müsste gleichzeitig verpflichtend gemacht werden, dass diese Ergebnisse immer weitergegeben werden, vor allen Dingen dann, wenn sie positiv sind. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es dazu irgendwelche Diskussionen gibt. Deswegen würde es auch nicht helfen, wenn wir uns diese Diskussionen jetzt anschauen könnten.
Wenn ich Sie so höre, Frau Münkler, dann habe ich den Eindruck, Sie gehören zu der Fraktion, möglicherweise zu der Fraktion von Ulf Poschardt, dem Chefredakteur der Welt. Der hat nämlich heute etwas gemacht mit seiner Zeitung, die Zeitung eröffnet mit einem offenen Brief. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, steht da als Hauptschlagzeile. Und dann gibt es darin ein Plädoyer einerseits für mehr Freiheiten, Rückgabe dieser Freiheiten, wie Sie gefordert haben, auch mehr Einsatz von technischen Lösungen, also kreativer rangehen, innovativer rangehen. Gehen Sie da mit ihm mit?
Also normalerweise neige ich nicht dazu, die gleiche Überzeugung zu haben wie Herrn Poschardt und ich tue es auch nur in Teilen. Ich finde schon beispielsweise diese Appellstruktur in seinem Schreiben, liebe Frau Bundeskanzlerin, eigentlich falsch. Das tut ja so, als hätte die Bundeskanzlerin die Macht, dieses alles alleine zu entscheiden, und wenn sie sich nur dazu entschließen würde, dann würde es schon funktionieren. So ist es ja aber nicht. Im Prinzip liegt ja die Hoheit bei den Ländern und die Bundeskanzlerin kann da nur moderieren.
Aber wir sehen ja schon, wie sie moderiert, und sie moderiert ja mit einer Haltung und diese Vermutung, dass es vor allem sie ist, die eben eher der Sicherheitsfraktion zuspricht und sie anführt, den konnte man ja in den letzten 12 Monaten schon kriegen.
Das ist sicher richtig, aber das heißt ja natürlich nicht, dass sie diejenige ist, die das entscheidet, und sie hat also zu dem Zeitpunkt, wo die Sicherheitsfraktion sich hätte durchsetzen müssen, nämlich im November, hat sie sich nicht durchgesetzt. Da hätte ein viel härterer Lockdown kommen müssen. Und in der Zeit hätte man aber überlegen müssen, was man jetzt zu tun gedenkt, da sich diese Situation ganz offenbar länger hinzieht, als man erwartet hat. Also ich glaube, dass diese Appelle an einzelne Politiker und herausgehobene Personen wie die Bundeskanzlerin letzten Endes die falsche Weise sind, das zu adressieren.
Ich habe aber den Eindruck, das kommt auch daher, weil so eine gewisse Hilflosigkeit auch im öffentlichen Raum da ist. Schauen wir uns andere an, die Kritik üben. Das war jetzt der SPD-Chef Norbert Walter-Borjans in dieser Woche, der da gesagt hat, mehr Luft nach oben sehe er bei der Kanzlerin und auch bei CDU-Minister wie Jens Spahn oder auch dem Wirtschaftsminister Altmaier. Da war dann gleich die Reaktion, das ist Wahlkampf, wie kann die SPD nur? Also ich habe so den Eindruck, es ist auch ein bisschen schwierig in diesem Land, eine sachliche, harte Kritik an der Sache zu üben, ohne gleich in den Verdacht zu kommen, man stelle im Prinzip alles im Grunde in Frage.
Naja, ich finde es schon nicht ganz unkompliziert, Kritik an der Regierung zu üben, wenn man Teil dieser Regierung ist. Dann wäre es schon sinnvoller zu sagen, okay, was können wir eigentlich gemeinsam tun? Und das fällt der SPD letzten Endes dann auch wieder auf die Füße, weil das, was sie da macht, als populistisch wahrgenommen wird. Und Populismus ist das, was in der Tat in dieser Debatte am wenigsten weiterhilft.
Aber die Frage ist natürlich auch, was hilft weiter? Ich war ganz überrascht, als ich jetzt zum Beispiel mit Blick nach Sachsen, also dem Bundesland, in dem Sie auch mit Ihrer Wirkungsstätte an der TU Dresden zu Hause sind, dass da die Aktuelle Stunde vor dieser Ministerpräsidentenkonferenz, also die Einforderung an den Ministerpräsidenten, sich dem Parlament zu erklären, von wem kam? Von der AfD. Wo ich mich frage, muss das denn so sein? Ist es am Ende, muss man es wirklich der AfD überlassen, dass sie das einfordert, was so dringend notwendig ist, dass man eben nicht nur die Ergebnisse im Nachhinein diskutiert, sondern auch durchaus vorher schon mal?
Ja, in der Tat, das ist ein Problem, so etwas der AfD zu überlassen, zumal die AfD ja diejenige Partei ist, die sich ganz lange damit beschäftigt hat, Corona zu leugnen und die das ja auch nach wie vor in ihrer Partei relativ breit verteilt hat. Und wenn man sie dann so in die Vorhand lassen kommen lässt, dann macht man tatsächlich politische Fehler.
Wie geht es den Familien in diesem Lande? Wie steht es um die Vereinbarkeit von Arbeit und Familienleben im Jahr 2021? Zwei Gründe gibt es, heute darüber zu sprechen. Einmal der aktuelle Familienbericht der Ministerin Franziska Giffey. Zum anderen eine Umfrage der Brigitte. Zu beiden kann uns Ramona Westhof mehr sagen, die heute an dem Thema dran ist, jetzt hier im Studio. Aber Frau Münkler, erstmal die Frage an Sie. Wohin fangen wir denn an? Oder anders gefragt, wonach greifen Sie zuerst, beim Friseur Brigitte oder Bundesfamilienbericht?
Weder noch, würde ich sagen. Okay. Beim Friseur, ich höre einfach meinem Friseur zu, wenn der mir was erzählt. Na, ich würde mal sagen, der Familienbericht ist wahrscheinlich das Wichtigere, wenngleich ich habe mir die Untersuchung angeguckt, die Ergebnisse der Brigitte. Das ist schon eine seriöse Studie, das kann man nicht anders sagen.
Okay, fangen wir trotzdem mal mit dem Familienbericht an. Wohl die Frage natürlich, Ramona Westhoff, Sie haben recherchiert. Ist es das Gewichtigere an diesem Tag?
Ich würde sagen, ja, der Familienbericht, der neunte Familienbericht, der jetzt heute vorgestellt wurde, der geht ja direkt an die Regierung. Das heißt, was da drin steht, das dürfte ein bisschen direkter in Gesetze übergehen. Und ich lasse das vielleicht einfach direkt mal Franziska Giffey zusammenfassen, was das für ein Bericht ist.
Diese 600 Seiten sind für uns Bestandsaufnahme über die jetzige Situation, aber auch eine Fundgrube an Empfehlungen, an Dingen, die Impulse setzen können für die Familienpolitik und uns auch einen Kompass geben, wie wir weiterarbeiten an dem, was uns in der Familienpolitik wichtig ist.
Das ist also eine Studie sozusagen, die sich mit der Lebensrealität von Familien in Deutschland beschäftigt hat. Und Franziska Giffey hat dann noch weiter gesagt bei der Vorstellung heute, was Eltern brauchen, ist zusammengefasst Zeit, Geld und gute Infrastruktur. Und der Titel der Studie ist dieses Mal Elternsein in Deutschland und der beschäftigt sich zum Beispiel mit verschiedenen Familienkonstellationen, also Alleinerziehende, Patchwork-Familien, Familien mit adoptierten Kindern, Migrationsgeschichte, das alles spielt da eine Rolle und der Bericht hat dann gefragt, was brauchen Eltern in diesen unterschiedlichen Familien und wie muss die Gesetzgebung da reagieren? Da sind eben dann 600 Seiten rausgekommen mit Ergebnissen und Empfehlungen und das ist eine ganze Reihe, ich kann mal ein paar Punkte zusammenfassen. Zum Beispiel steht da drin, Familien brauchen Stabilität, wirtschaftliche Stabilität, gerechtere Arbeitsteilung auch zwischen den Elternteilen, mehr Bildungsgerechtigkeit. Das Recht muss angepasst werden an diese vielen Familienformen, die es gibt. Zum Beispiel Sorgerecht auch für die Partnerin der biologischen Mutter zum Beispiel oder auch Sorgerecht für mehr als zwei Menschen. Und es muss auch mehr Forschung geben zum Thema, also einfach darüber, welche Maßnahmen am Ende wirklich bei den Familien ankommen, welche die Familien überhaupt kennen.
Okay. Ja, vielen Dank für diesen Überblick erstmal. Frau Münkler, Familienpolitik, wenn man das so hört, ist es einfach auch ein bisschen ein Wunschkatalog und das Dumme bei Politik ist ja dann auch immer, dass es auch zurückfällt und die Frage aufwirft, warum ist es eigentlich noch nicht so?
Ja, das ist in der Tat ein Problem. Auch da erstaunt einen doch immer wieder die Langsamkeit, mit der Dinge vorangehen. Man kann sicher sagen, in den letzten 10, 15 Jahren sind große Schritte gemacht worden. Also die Elternzeit von einem Jahr, bei der auch die Väter mit immerhin 2 Monaten beteiligt sind, können aber auch mehr nehmen. Das war, glaube ich, wirklich ein großer Schritt. Aber weitere Schritte, die dauern einfach lange und diese Zusammenfassung Zeit, Geld und Infrastruktur, das verweist schon darauf, wie schwierig es auch sein wird, das Ganze herzustellen, denn an Zeit fehlt es jetzt in der Pandemie den meisten Familien ganz besonders, an Geld sehr vielen auch, denn sehr viele leiden ja ökonomisch und die Infrastruktur ist im Prinzip ein Grundproblem, nämlich die Betreuung, die Möglichkeit der Betreuung von Kindern. Und da hilft es natürlich nicht so sehr viel, wenn man sich über die ganz unterschiedlichsten Bedingungen und Gründe Rechenschaft ablegt, wenngleich das nicht unwichtig ist. Man braucht eigentlich eher als eine Problemanalyse, braucht man eigentlich Lösungsvorschläge.
Zumal, wenn ich da einhaken darf, wenn Sie sagen, oder diese drei Stichworte, Zeit, Geld, Infrastruktur, es ist ja nicht so, dass der deutsche Staat wenig Geld ausgeben würde für Sozialpolitik insgesamt und auch für Familienpolitik insbesondere. Wir haben eines der höchsten Kindergelder in Europa beispielsweise, die gezahlt werden. Wir haben den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, weitgehend kostenlos Kitas in weiten Teilen Deutschlands zumindest. Ich habe manchmal den Eindruck, an Geld mangelt es gar nicht so sehr, aber vielleicht an zielgerichteter Politik, also nicht so sehr Gießkanne.
Ja, also daran fehlt es sicher, also an der Zielgerichtetheit des Geldeinsatzes, denn tatsächlich, es wird ungeheuer viel Geld ausgegeben für die Familien. Es führt aber keineswegs immer dazu, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht würde. Also der Ausbau beispielsweise von Kita-Plätzen, der ist teilweise ja gesetzlich verankert worden, ohne dass er wirklich umgesetzt würde. Also ohne dass tatsächlich alle Eltern, die das möchten, einen Kita-Platz für ihre Kinder ab dem Alter von einem Jahr bekommen können. Das ist einfach nicht erreicht und ich finde beispielsweise, das grundsätzlich kostenfrei zu machen, halte ich für einen großen Fehler. Dass man gestaffelte Kosten macht, wie das vorher auch gegeben hat, halte ich für ganz richtig, denn es gibt eben Menschen, die können mehr bezahlen, die sind auch bereit, mehr zu bezahlen und häufig wandern die gerade ab in private Einrichtungen, weil ihnen beispielsweise der Betreuungsschlüssel in den anderen nicht gut genug ist. Und das dann zu haben, sozusagen ein Abwandern, während man auf der anderen Seite gerade bei Kindern, die sehr viel mehr Betreuung bräuchte, dann einen ungünstigen Betreuungsschlüssel hält, das halte ich für an sich indiskutabel. Und ein klassischer Fall von solcher Fehlsteuerung.
Okay, also auf jeden Fall ein paar Stichpunkte, die man sich aufschreiben kann im Familienministerium. Schauen wir noch in die Brigitte, Ramona Westhoff, in die Studie, in die Umfrage.
Wir haben es ja gerade schon gesagt, das ist tatsächlich eine repräsentative Studie. Die hat Menschen zwischen 18 und 96 befragt, also auch aller Geschlechter, nicht nur Frauen. Und die Brigitte hat 2017 schon mal so eine Studie gemacht und die vergleicht ein bisschen die Zahlen. Darin kann man zum Beispiel sehen, dass in der Studie von 2021 sich mehr Frauen um Altersarmut sorgen. Die Zahl ist ein bisschen gestiegen auf 60 von vorher 59. Bei Alleinerziehenden sind es noch ein bisschen mehr. Bei den Männern ist die Sorge um die Altersarmut geringer. Und was auch interessant ist, nur die Hälfte der Frauen sagt, sie könnte ihren Lebensunterhalt alleine bestreiten, wenn sie alleine wäre. Nur ein Drittel sagt, sie verdienen genug Geld, um Rücklagen zu bilden. Dabei ist gleichzeitig 95% der Frauen die finanzielle Unabhängigkeit wichtig. Auch noch interessant ist der Blick in den Haushalt. Das ist ganz spannend. 26% der Männer sagen, Kindererziehung ist Frauensache. Ein Fünftel der Männer sagt, Hausarbeit ist Frauensache. Und damit hängt dann zusammen, dass jeder dritte Mann sagt, bei ihm zu Hause ist die Hausarbeit aber gleich verteilt. Gleichzeitig sagt es nur jede fünfte Frau. Das kann auf jeden Fall nicht zusammengehen, da ist die Wahrnehmung irgendwie unterschiedlich.
Darf ich da gleich mal einhaken mit der indiskreten Frage, wie ist das bei den Münklers?
Bei den Münklers ist das ziemlich gerecht verteilt, kann ich sagen. Das liegt aber auch daran, dass ich Vollzeit arbeite und einfach dann verschiedentlich keine Zeit habe, auch nicht die Zeit, meine Vorstellungen von sehr viel genauerem Aufräumen und so durchzusetzen. Habe ich keine Zeit für, muss ich halt so hinnehmen, wie es mein Mann eben macht.
Ich finde gerade diesen Hinweis sehr hilfreich, vielen Dank dafür.
Aber bitte, Frau Münker. Das ist übrigens ein wichtiger Aspekt in der Brigitte-Studie aus meiner Perspektive. Also einerseits steigt die Angst vor Altersarmut und Frauen sagen, sie können nicht wirklich viel zurücklegen, sie können ihren Lebensunterhalt unter Umständen nicht alleine bestreiten, aber sie wünschen sich gleichzeitig mehr Zeitsouveränität und das sei ihnen wichtiger als Geld. Und da klafft doch ein gewisser Widerspruch, denke ich, den man auch mitbedenken muss. Also die Ansprüche, die Frauen an ihr Leben haben, sind offensichtlich teilweise stärker widersprüchlich als die von Männern. Das heißt nicht, dass die von Männern die besseren sind. Es heißt nur, dass Frauen stärker in Widersprüchen leben. Und darüber sollte man sich, glaube ich, ganz grundlegend Gedanken machen.
Und die Studie hat ja nicht nur mit Frauen gesprochen, sondern auch mit Männern. Und dazu passt vielleicht, was ich ganz interessant finde, dass die Hälfte der Befragten sagt, es ist für Väter heute leichter, das Berufsleben für die Familie zu unterbrechen. Also da sehen wir auch, dass sich da inzwischen was verändert.
Kann ich bestätigen an dieser Stelle. Ramona Westhoff, vielen Dank für diesen Input. Marina Münkler, danke bis hierhin. Eine Nachricht dieses Tages, dieses Vormittags: Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die gesamte AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Der Präsident der Behörde, Thomas Haldenwang, hat darüber heute die Landesämter für Verfassungsschutz in einer internen Videokonferenz in Kenntnis gesetzt. Das berichten verschiedene Medien. Ich will darüber sprechen mit Marina Münkler, Professorin für Literaturwissenschaft an der TU Dresden. Als engagierte Intellektuelle, aber auch als Wissenschaftlerin haben Sie sich ja immer wieder auch mit dem Phänomen des Rechtspopulismus beschäftigt, vor allem auch mit der Sprache oder, wie es in Ihrem Sonderforschungsbereich heißt, mit Dynamiken der Abwertung. Frau Münkler, ist das eine gute Entscheidung, die AfD näher in den Blick zu nehmen?
Es ist auf jeden Fall eine notwendige Entscheidung. Also ich habe keinen Zweifel daran selber, dass die AfD rechtsextreme Tendenzen und zwar ziemlich ausgeprägt hat. Und das merkt man auch an ihrer Sprache. Also wer von Systemparteien spricht, der zweifelt ja an, dass dieses System eigentlich weiteren Bestand haben sollte. Und wirft diesen Parteien einfach vor, sie würden dieses System stützen. Und das ist die Sprache, die die NSDAP in den 20er Jahren gehabt hat. Also wenn Sie beispielsweise das wunderbare Buch LTI, Lingua Tertii Imperii von Viktor Klemperer lesen, dann finden Sie ganz vieles wieder an Redewendungen, an bestimmten sprachlichen Äußerungen, die sich so auch bei der AfD wiederfinden. Und dann können Sie einfach nicht bestreiten, dass Sie sehen können, dass die Partei auf diesem Weg ist.
Aber Frau Münkler, Sie stellen das fest, viele stellen das fest. Es ist im Prinzip öffentlich bekannt und wer das so sehen möchte und so interpretieren möchte, das tun viele, das tun wahrscheinlich die meisten, die sehen es so. Da ist natürlich immer noch die Frage, was soll dann ein Verfassungsschutz tun?
Naja, der Verfassungsschutz kann ja natürlich schon auch Kommunikationen dann beobachten, die intern sind. Also das, was ich beobachten kann, was viele andere beobachten können, das sind die öffentlichen Äußerungen. Aber die nicht öffentlichen Äußerungen, die ja vielleicht noch deutlich weitergehen, die kann letzten Endes nur der Verfassungsschutz mit nachrichtendienstlichen Maßnahmen beobachten. Das halte ich schon für gut und sinnvoll. Was mir weniger gut und sinnvoll erscheint, ist die Arbeit mit V-Leuten, denn da hat schon das NPD-Verbotsverfahren gezeigt, dass das unter Umständen schädlicher ist, als dass es nützt.
Wahrscheinlich rühren daher so meine grundsätzlichen Bedenken, wenn ich auf dieses Thema komme. Denn ich denke, eine Demokratie kann ja eigentlich am besten eine demokratische Verfassung dadurch geschützt werden, dass sie gelebt wird. Und sobald Geheimdienste ins Spiel kommen, um das zu tun, frage ich mich, ob das nicht schon ein Widerspruch in sich ist.
Nee, das würde ich grundsätzlich nicht so sehen. Also ich würde denken, dass geheimdienstliche Maßnahmen nicht ganz grundsätzlich abzulehnen sind und dass es einfach wichtig ist, mehr Informationen zu haben unter Umständen über bestimmte Absprachen etc., die es da gibt. Und das eine oder andere ist ja schon mal aufgeflogen, was beispielsweise in bestimmten Chats gesagt worden ist oder was beispielsweise aufgedeckt worden ist von Leuten, die aus der AfD ausgestiegen sind. Aber es wäre schon wichtig, da einen genaueren Einblick zu haben. Und das ist nun anders nicht zu erreichen.
Ich habe dann aber noch einen weiteren Punkt der Bedenken, den ich gerne nennen möchte. Wir sind in einem Superwahljahr. Die AfD ist eine nennenswerte Größe landesweit, vor allem aber auch natürlich in den ostdeutschen Bundesländern. Sie ist da in vielen Parlamenten die Oppositionsführerin. Da ist natürlich schon die Frage, inwieweit man in so einem Wahljahr mit einer solchen Stigmatisierung, die es dann ist, natürlich auch den demokratischen Wettbewerb in gewisser Weise einschränkt. Ich sage jetzt gleich dazu, die Verfassungsschützer haben schon angekündigt, weil es eben einen laufenden Rechtsstreit gibt über diese Frage vom Verwaltungsgericht Köln, dass sie im Moment keine Überwachung von Abgeordneten vornehmen werden. Aber nichtsdestotrotz, dieses Stigma ist ja erstmal da in diesem Wahljahr.
Naja, aber das ist aus meiner Sicht ein Stigma, das die AfD sich selbst zugelegt hat. Ich meine, es ist ja nicht der Verfassungsschutz, der sich etwas ausdenkt, sondern der Verfassungsschutz reagiert auf massenhafte Äußerungen, die es aus dieser Partei gibt. Und von daher scheint mir das Argument mit dem Wahljahr nicht zu greifen, denn da wir de facto immer Wahlen haben in irgendeinem Bundesland, würde das ja bedeuten, man kann eine solche Partei, weil das ihre Wahlchancen schmälert, dann überhaupt nicht beobachten. Und das kann unmöglich die Konsequenz sein, außer man lehnt solche Beobachtungen ganz grundsätzlich ab. Aber wenn man das, wie ich, nicht tut, dann muss man sagen, darauf kann keine Rücksicht genommen werden, außer indem man diejenigen, die unmittelbar zur Wahl steht, davon ausnehmen.
Aber letztendlich führt das natürlich zu der Frage, was tun wir denn dann, wenn beispielsweise der Verfassungsschutz zu dem Ergebnis kommt, wir stufen erst ein als Verdachtsfall, dann als Beobachtungsfall, stellen dann fest, wie im Falle der NPD, das reicht für eine Anklage. Dann haben Sie in einem Land wie Sachsen, wie gesagt, dort ist die Universität, in der Sie lehren, würde man dann ein Viertel der Wähler und der Wahlentscheidung für verfassungswidrig erklären. Ist das politisch denkbar in einer Demokratie? Ich halte das für bedenklich zumindest.
Naja, also wir haben ja einen demokratischen Rechtsstaat. Und das heißt, es geht nicht nur um die Frage von Mehrheiten, sondern es geht auch um die Frage dessen, was innerhalb von unserer Verfassung akzeptabel und denkbar ist. Und da gibt es sehr viele Positionen der AfD, die sind nicht akzeptabel. Also auch die Rede von den Passdeutschen, sie tun jetzt so, als würden sie diese Rede nicht mehr verwenden wollen, aber de facto verwenden sie sie weiter. Sie tun so, als könnte nur jemand, der als ethnisch deutsch nach ihrer Definition gilt, deutsch sein. Und das steht eindeutig im Widerspruch zu unserer Verfassung. Die Art und Weise, wie sie Menschen, die sie nicht für richtig deutsch halten, permanent abwerten. Und das muss man, glaube ich, mitbedenken. Und das andere ist letzten Endes ein Ergebnis der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das bei der NPD gesagt hat, das ist eine ganz klar verfassungsfeindliche Partei, die könnte man verbieten, aber sie spielen nur eine so geringe Rolle, dass es sich eigentlich nicht lohnt, sie zu verbieten. Das ist ja der Tenor dieses Urteils. Und das führt dann natürlich dazu, dass man eigentlich nur Parteien verbieten kann, die eine gewisse Zahl von Wählern haben. Und die AfD liegt genau in diesem Spektrum. Aber sonst hätte man ja eine komplette Selbstblockade und eine absolute Wehrlosigkeit. Ich muss sagen, das haben wir in Weimar schon gehabt, das sollten wir uns nicht nochmal leisten.
Ja, manchmal ist es besser zu gehen, bevor man rausgeschmissen wird. Die Abgeordneten der ungarischen Fidesz-Partei, also der Partei von Viktor Orbán, verlassen die Fraktion der bürgerlichen Europäischen Volkspartei, der EVP, im Europaparlament. Das ist die Fraktionsgemeinschaft, in der auch CDU und CSU zu Hause sind. Orbán hat das mitgeteilt, diesen Auszug, kurz nachdem die EVP-Fraktion den Weg freigemacht hatte, via Geschäftsordnungsänderung ihrerseits die Abgeordneten Orbáns auszuschließen. Frau Münkler, ist das eine überfällige Trennung?
Ja, das ist unbedingt eine überfällige Trennung. Also ich glaube, konservative Parteien tun sehr gut daran, das, was rechtsstaatszerstörend ist, tatsächlich auszugrenzen. Das finde ich ganz wichtig.
Interessanterweise waren es aber natürlich auch diese wenigen Stimmen zwar in einer so großen Fraktion, aber die zum Beispiel jemanden wie Ursula von der Leyen am Ende die Mehrheit gebracht haben, EU-Kommissionspräsidentin zu werden.
Ach, das hätte man vielleicht auch anders herstellen können. Ich meine, das Problem ist, wenn man solche Spieler im Feld hat, dann muss man ihnen immer unheimlich viel anbieten dafür, dass sie bestimmte Entscheidungen treffen. Und von daher glaube ich, das sollte kein Grund sein, die Fidesz in dieser Fraktion zu lassen.
Die Frage, die da für mich mitschwingt, ist die, ob es eben am Ende die politische Mitte, die bürgerlichen Parteien stärkt, wenn sie da so eine klare Linie ziehen, oder eben auch, und sei es erstmal nur zahlenmäßig, schwächt. Das war ja auch der Hintergrund, warum die Europäische Volkspartei so lange gezögert hat.
Ja, ich glaube, dass das eine falsche Einschätzung ist. Sie verlieren in der Mitte mehr, als sie rechts gewinnen. Und also die CSU hat lange gebraucht, um das zu verstehen, aber irgendwann hat sie es ja verstanden, dass es besser ist, da eine klare Grenze zu ziehen.
Die Grenze zu Viktor Orbán, der es ja auch natürlich auch recht auf die Spitze getrieben hat. Also da fällt mir auch meine Grundhaltung, die ich bei diesem Thema eigentlich gerne habe, dass man lieber die große Umarmung versuchen soll, um Leute gemäßigt zu halten und im politischen Boot der Mitte zu halten. Sie ist bei ihm, muss man sagen, leider nicht aufgegangen.
Nein, ich würde sagen, sie ist auf der ganzen Linie gescheitert. Und von daher konnte man eigentlich diese Entscheidung nicht anders als sie so treffen. Das Problem ist, dass es so lange gedauert hat, sie so zu treffen. Und dass Orbán jetzt natürlich die Möglichkeit hatte, als erstes auszutreten, bevor dann letzten Endes diese Entscheidung wirklich vollzogen werden konnte. Das ist das Bedauerliche daran.
Also Sie hätten es gerne gesehen, dass die EVP und die Fraktion die Fidesz und die Orbán-Abgeordneten hochkant rausschmeißt?
Ja, das hätte ich für richtig gehalten.
Marina Münkler, Literaturwissenschaftlerin, Professorin an der TU Dresden. Vielen Dank für diese klare Meinung. Vielen Dank für Ihre klaren Positionen hier heute im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.